Geschwister, wir haben vor einigen Wochen über den Überrest nachgedacht, der aus Babel zurückkam, haben versucht, Anwendungen für uns daraus zu finden. Da möchte ich gerne einen Abschnitt aus dem Buch eines Zeitgenossen, aus dem Buch Haggai, lesen, der ja nun ein Zeitgenosse Zacharias ist. Und ich würde vorschlagen, aus dem ersten Kapitel zu lesen, den ersten Abschnitt. Haggai 1 von Anfang. Im zweiten Jahre des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohne Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohne Jozadaks, dem hohen Priester, also. So spricht der Herr der Heerscharen und sagt: Dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai also: Ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Und nun, so spricht der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esset, aber nicht zur Sättigung. Ihr trinket, aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steiget auf das Gebirge und bringet Holz herbei und baut das Haus. So werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich darein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr laufet, ein jeder für sein eigenes Haus. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeit der Hände. Bis hierher. Wir haben die ersten Verse der Botschaft des Propheten Haggai an diejenigen des Volkes Gottes gelesen, die aus der babylonischen Gefangenschaft in das Land Juda zurückgekehrt waren, um den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Diese Botschaft, da haben wir uns schon, als wir über Zacharia nachgedacht haben, uns daran erinnert, dass diese Botschaft auch wichtige Belehrungen für uns beinhaltet. Denn nach 2. Timotheus 3 ist alle Schrift von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke vollkommen geschickt. Wie aktuell die Botschaft dieses kleinen Propheten für uns heute ist, das wird hoffentlich deutlich, wenn wir auch das historische Buch Esra dazu aufschlagen. Da möchte ich einiges aus diesem Buch lesen. Aus dem ersten Kapitel gleich. Und im ersten Jahre Kores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Munde Jeremias erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist Kores des Königs von Persien und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel, in Jerusalem. Und daraufhin zogen knapp 50.000 aus der babylonischen Gefangenschaft herauf, um den Tempel wieder aufzubauen. Im nächsten Kapitel, Kapitel 2, Vers 64. Die ganze Versammlung insgesamt war 42.360, außer ihren Knechten und ihren Mägden. Diese waren 7.337. Wenn das Volk Gottes aktiv wird, um dem Wort Gottes zu gehorsam zu sein, um wie hier den Ort aufzurichten, den nach 5. Mose 12 der Herr sich erwählt hatte, um seinen Namen da wohnen zu lassen. Wenn das der Fall ist, dann ist auch Satan auf dem Plan. Das kann er nicht vertragen. Zunächst versucht er es als Engel des Lichtes. Ich lese immer noch im Buch Esra, Kapitel 4, die ersten Verse. Und die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Und sie traten zu Zerubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat. Vermischung mit den Feinden und der Welt war schon immer eine wirkungsvolle List Satans. Und als er hiermit mit diesem Versuch Schiffbruch erleidet, da versucht er es mit Einschüchterungen und Gewalt. Aus dem 4. Kapitel, Vers 4. Da suchte das Volk des Landes, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie dingten Ratgeber wider sie, um ihren Plan zu vereiteln, alle die Tage Kores des Königs von Persien und bis zur Regierung Darius des Königs von Persien und unter der Regierung des Ahasveros im Anfang seiner Regierung schrieben sie eine Anklage wider die Bewohner von Juda und Jerusalem. Und damit, mit dieser Methode, hatte Satan auch hier schließlich Erfolg. Die letzten Verse aus diesem Kapitel, Vers 24. Damals hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahre der Regierung des Königs Darius von Persien. Und Kapitel 5, dann der ersten Verse. Und Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen Gottes, des Gottes Israels, weissagten sie ihnen. Das ist also der Hintergrund von dem, was wir gelesen haben. Der Prophet Haggai weissagt dem aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Überrest, weil der Bau des Tempels, des Hauses Gottes, zum Erliegen gekommen war. Der Grund des Hauses war gelegt, aber das Haus blieb lange wüst, unvollkommen, unfertig liegen. Und die Geschichte des Volkes Israels ist ja geistlich irgendwie in der Kirchengeschichte wiederzufinden. Wie bei Israel ist auch die Kirchengeschichte gleich nach dem Ableben der Apostel durch Untreue und auch durch Götzendienst gekennzeichnet. Auch in der Kirchengeschichte musste der Herr wie bei seinem irdischen Volk mit Gericht eingreifen. Auch sein himmlisches Volk musste der Herr sozusagen in die Gefangenschaft führen. Er musste ihm die Früchte des Landes, die Segnungen in den himmlischen Örtern nehmen, die wir ja gerade so im Epheserbrief so eindringlich besprochen haben des Dienstags. Er musste ihnen, ihm, seinem himmlischen Volk, den Platz wieder nehmen, den er sich erwählt hatte, um dort seinen Namen wohnen zu lassen. Den Platz, an dem er mit den Seinen zusammenkommen will, wo er sein Volk segnen und belehren will und seine Opfer entgegennehmen will. Das alles hat der Herr seinem himmlischen Volk über Jahrhunderte nehmen müssen. Und das war ein ernstes Gericht. Und wie bei seinem irdischen Volk, so hat der Herr auch bei seinem himmlischen Volk immer einen Überrest, der ihm in Treue dienen möchte. So haben sich viele Gläubige im vorletzten Jahrhundert überall in Europa und auch völlig unabhängig voneinander, auch in Amerika, aufgemacht, um den Altar, das heißt den Tisch des Herrn, wieder aufzubauen. Es war kennzeichnend für die Gläubigen der sogenannten Brüderbewegung, wie wir das heute nennen, dass sie sich von dem Bösen im Volke Gottes, das sich über Jahrhunderte eingeschlichen hatte, abgesondert und geistlich wieder die himmlischen Örter des Epheserbriefes in Besitz genommen haben, dass sie also bildlich wieder ins verheißene Land zurückkehrten, um das Haus Gottes, um den Tempel, wenn wir so wollen, wieder aufzubauen. Das Haus Gottes ist ein Begriff, der sich fast von den ersten bis zur letzten Seite der Bibel durch die ganze Schrift zieht. Er basiert auf dem Grundgedanken, dass es von jeher der Wunsch Gottes war, bei den Menschen zu wohnen und Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen, Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen zu pflegen. Schon Adam, den ersten Menschen, hat Gott, wie es da heißt, bei der Kühle des Tages im Garten besucht. Aber durch den Sündenfall hat der Mensch diese Gemeinschaft mit Gott völlig zerstört. Aber trotzdem handelt Gott in Gnaden mit den Menschen und gab ihm die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, indem er stellvertretend Tiere als Opfer bringen konnte. Gott sah darin vorausschauend das vollgültige Opfer seines Sohnes auf Golgatha, das Jahrtausende später gebracht werden sollte. Und dadurch konnte Gott den Einzelnen ertragen, wenn er im Vertrauen auf ein Opfer zu ihm kam. So war das auch mit Jakob. In seiner Lebensgeschichte wird das erste Mal in der Schrift der Begriff Haus Gottes gebraucht. Zwar gab es zu seinen Lebzeiten noch kein Haus Gottes auf der Erde, das konnte es erst später geben, nachdem ein für Gott abgesondertes Volk aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst wurde. Aber bei Jakob, in der Geschichte Jakobs, ist dieser Ausdruck im Alten Testament das erste Mal erwähnt. Und wenn in der Schrift ein Ausdruck das erste Mal erwähnt wird, dann offenbart der Geist Gottes im Zusammenhang damit in der Regel ganz wichtige Grundsätze, die damit verbunden sind. Und das finden wir auch hier bei diesem Begriff Haus Gottes in 1. Mose 28. In diesem Kapitel ist Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau nach Paddan Aram. Als er unterwegs übernachtete, sah er im Traum die Himmelsleiter und hörte die Verheißung des Herrn, ihn wieder zurückzubringen und zu einem großen Volke zu machen. Ich will die Verse mal aufschlagen in 1. Mose 28. Da heißt es in Vers 16: Und Jakob erwachte von seinem Schlafe und sprach: Fürwahr, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes als Gottes Haus, und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn auf als Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab selbigen Ort den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Und Jakob tat ein Gelübde und so weiter. Dann in Vers 22, zweiter Teil. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Da haben wir die wichtigsten Grundsätze des Hauses Gottes. In Vers 16 haben wir gelesen: Der Herr ist an diesem Ort. Da haben wir den ersten Grundsatz: persönliche Gegenwart des Herrn. Dann in Vers 17: Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist dieser Ort. Zweiter Grundsatz: Heiligkeit und Gottesfurcht, so wie es im Psalm 93 steht: Deinem Hause geziemt Heiligkeit. Derselbe Vers, zweiter Teil: Dies ist nichts anderes als Gottes Haus, und dies die Pforte des Himmels. Dort, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, wird der Gläubige mit himmlischen Dingen konfrontiert. Vers 18 ist der vierte Grundsatz. Vers 18: Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn auf als Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Im Hause Gottes ist durch den Heiligen Geist ein Denkmal für den Namen des Herrn und sein Werk. Wir haben es heute Morgen auch wieder angesehen und haben es ganz deutlich gemacht beim Brechen des Brotes: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Wie wir es in 1. Korinther 11 auch aufgefordert werden. Den nächsten Grundsatz haben wir in Vers 20. Und Jakob tat ein Gelübde. Und dann noch Vers 22, zweiter Teil: Und von dem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Im Hause Gottes dürfen wir unsere geistlichen, aber auch unsere materiellen Opfer bringen. Aber es gab erst dann ein Haus Gottes, nachdem der Herr seine Verheißungen an Jakob erfüllt und ihn auch wieder zurückgebracht hatte und zu einem großen Volk hat werden lassen, das aus Ägypten erlöst war. In der Wüste war das Haus Gottes ein Zelt, das durch die Wüste getragen wurde. Der Herr selbst war mit seiner Herrlichkeit in der Bundeslade anwesend, wohnte bei seinem erlösten Volk und gab ihm von dort aus seine Belehrungen. Das Volk andererseits kannte dorthin mit seinen Opfern und seinen Gaben kommen, um die Gemeinschaft mit seinem Gott zu genießen. Später, im verheißenen Land, war das Haus Gottes ein festes Gebäude aus Stein. Da stand der Tempel auf dem Berge, dort im Lande Moria, dort, wo Abraham den Isaak geopfert hatte. Da waren die Grundsätze verwirklicht, die es in der Stiftshütte noch nicht gab. Da waren die Tragestangen aus der Bundeslade entfernt. Da gab es Ruhe für die Bundeslade, um es jetzt mal auszudrücken, wie wir es vor längerer Zeit mal aus dem Psalm 132 gesehen haben. Da gab es Ruhe für die Bundeslade. Da konnte Gott nicht nur bei seinem Volke wohnen, sondern da war er auch selbst zur Ruhe gekommen. Und gleichzeitig gab es im Tempel, im Gegensatz zur Stiftshütte, auch Wohnungen für die Priester. Das war auch ein Unterschied. Für die, die es gewohnt waren, um es mal neutestamentlich auszudrücken, sich im Heiligtum aufzuhalten. Nicht nur Gott, sondern auch der Mensch hatte Ruhe gefunden. Hier war es nur vorbildlich. Gott hatte Ruhe gefunden, vorbildlich hier in dem Werke des Herrn Jesus. Und darüber hinaus gab es im Tempel im Gegensatz zur Stiftshütte auch den levitischen Dienst der Sänger. Hat es in der Stiftshütte auch noch nicht gegeben. Die den Lobgesang des Volkes anstimmten. Heute, seit dem Tag der Pfingsten, ist das Haus Gottes ein geistliches Haus. Das wird es auch bleiben in aller Ewigkeit, auch wenn es im tausendjährigen Reich noch einmal einen herrlichen Tempel hier auf der Erde geben wird. Bis in den ewigen Zustand bleiben wir, die Gemeinde, die Hütte Gottes bei den Menschen. Dann erst wird der Traum Jakobs hier mit der Himmelsleiter, von der Himmelsleiter erst völlig erfüllt sein. Erst im ewigen Zustand. Und in dem geistlichen Haus, das es heute auf der Erde gibt, da gelten die gleichen Grundsätze wie damals. Die Hausordnung dieses Hauses hat Paulus uns im ersten Brief an Timotheus aufgeschrieben. Wir haben kürzlich noch an dieses Kapitel gedacht. Die Grundsätze sind genau dieselben wie im Alten Testament. Zusammengefasst sind diese Grundsätze Heiligkeit, weil das Haus dem entsprechen muss, der es bewohnt. Deinem Hause geziemt Heiligkeit auf immer da, heißt es im Psalm 93. Die Anbetung in diesem Hause ist verbunden mit einem Denkmal, mit einem Gedächtnis an den Namen Gottes und das Handeln Gottes und auch verbunden mit der Fürbitte für alle Menschen. Ich möchte aus dem Alten Testament in diesem Zusammenhang auf einen Vers in Jesaja 56 hinweisen. Da spricht Jesaja von den Söhnen der Fremde. Lass lieber lesen. Ja, im Vers 6 spricht er von den Söhnen der Fremde, die dem Herrn lieben und seinen Bund halten wollen. Und dann sagt er in Vers 7, die werde ich zu meinem heiligen Berge bringen und sie erfreuen in meinem Bethause. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Auf diese Heiligkeit weist uns auch Paulus im ersten Timotheusbrief hin. Wir haben die Verse kürzlich hier, nicht lange her, betrachtet. Damit ihr wisset, schreibt dann Timotheus, damit du wissest, persönlicher Brief, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und gleich im nächsten Vers, wir haben uns daran erinnert, beschreibt Paulus dann diesen Hausherrn, der uns in dieses Haus eingeführt hat, dem unser Verhalten in dem Hause entsprechen muss. Das kommt dann der Vers, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Den Grundsatz des Bethauses entwickelt er dann im zweiten Kapitel, wo er fordert, dass Gebete, Flehen, Danksagungen getan werden sollen für alle Menschen. Nun habe ich mir ein bisschen entfernt hier vom Kapitel, zurück zu Haggai. Wie haben wir diese Botschaft, die an Haggai erging, die wir gelesen haben, auf uns anzuwenden? Der Überrest war aus Babel zurückgekommen. Der hatte den Altar wiederhergestellt und auch die Grundlagen des Tempels wiederhergestellt. Aber der Weiterbau des Hauses war durch das Bemühen Satans über Jahre, mögen so plus minus 15 Jahre, war unterbrochen worden. Und in der Anwendung haben wir in dem Überrest unsere Väter, Großväter und auch Urgroßväter in der Brüderbewegung gesehen, die sich aufgemacht haben, obschon die Masse des Volkes in Babel verblieben war, die sich dorthin aufgemacht hatten, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen wollte, um dort den Altar, den Tisch des Herrn, die dort den Tisch wiederhergestellt hatte. Wir, die wir etwa 180 Jahre später leben, wir sind dann doch die, die an diesem Platz der Anbetung gekommen sind und die nun ermahnt werden müssen, das Haus Gottes mit diesem Einsatz der Väter, mit dem unsere Väter und Großväter begonnen hatten, weiterzubauen, zu vollenden. Und was bedeutet es denn heute in dieser Zeit des geistlichen Hauses Gottes, das Haus Gottes zu bauen? Es gibt doch bereits seit 2000 Jahren das Haus Gottes. Seit dem Pfingsttage gibt es dieses Haus. Nach dem ersten Petrusbrief ist es doch fertig. Es ist doch gebaut aus lebendigen Steinen. Ist doch keine Ruine. Und zu verstehen, was dieses Prophetenwort für uns bedeutet, da müssen wir bedenken, dass es ein Wort aus dem Alten Testament ist. Das Alte Testament erläutert uns keine neutestamentlichen Grundsätze, sondern es zeigt uns allemal, wie wir diese neutestamentlichen Grundsätze in die Praxis umzusetzen haben. Es gibt uns Anschauungsunterricht, Beispiele, und macht das deutlich, wie wir sie praktisch ausleben können. Das Alte Testament appelliert an unsere Verantwortung, zeigt uns aber keine lehrmäßigen Grundsätze. Die dürfen wir nicht erwarten hier. Die Aufforderung, am Haus Gottes zu bauen, bedeutet somit, dass in unserem praktischen Christenleben diese neutestamentlichen Grundsätze des Hauses Gottes immer deutlicher sichtbar werden. Das bedeutet Bauen am Haus Gottes. Und dabei will uns die Botschaft Haggais helfen. Da haben wir gelesen, Vers 2, so spricht der Herr der Heerscharen und sagt, dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Also, ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Wir haben uns daran erinnert, dass in dem geschichtlichen Buch Esra gesagt wird, dass der Widerstand der Feinde dazu geführt hatte, dass der Bau des Hauses Gottes eingestellt wurde. Umso erstaunlicher ist es, dass Haggai diesen Grund überhaupt nicht mal erwähnt. Er nennt einen ganz anderen Grund dafür, dass das Haus Gottes brach liegt. Und das kommt in der Schrift öfter vor, dass in den geschichtlichen Büchern die äußeren Begebenheiten mitgeteilt werden, während in den Propheten, in ihren Büchern, ihr Augenmerk auf das Innere, auf das geistliche Leben gerichtet ist, auf die wahren Motive des Herzens. Und so ist das auch hier. Der Widerstand der Feinde war also nur der äußere Anlass dafür, dass das Volk die Arbeit am Hause Gottes eingestellt hatte. Der wahre Grund ist ein ganz anderer. Den zeigt der Prophet hier auf. Ihr Interesse galt gar nicht dem Hause Gottes in erster Linie. Ihr Interesse galt ihren eigenen Häusern. Darauf waren ihre Herzen ausgerichtet. Sie waren aus Babel gekommen, wo es ihnen äußerlich recht gut ging, während Jerusalem in Trümmern lag. Sie waren anfangs vielleicht mit dem Herzen dabei, das Haus Gottes zu bauen. Zumindest sind sie ja auch bei denen, die gerne bauen wollten und sind auch bereitwillig von Babel gekommen. Aber nun waren sie dabei, sich zu etablieren und hatten sich bequeme Häuser eingerichtet. Das Haus Gottes zu bauen, nun ja, das ging ja nicht. War klar, gab es ja so viele Widerstände. Das konnte ja jetzt keiner erwarten. Kommt uns das nicht alles ein bisschen bekannt vor? Liebe Geschwister, wie viele Gründe habe ich schon dafür gehört, dass man hier nicht mehr in die Gemeinde gehen kann? Ist nicht neu, schon seit vielen Jahren. Dass da so vieles gibt und dass das nicht mehr so opportun ist. Möglicherweise stimmen sogar viele Vorwürfe, die man erhebt. Aber ich fürchte, die wahren Gründe liegen wahrscheinlich ganz woanders. Hier bei dem Überrest, der aus Babel gekommen war, war das auch so. Man nahm die äußeren Widerstände, den Widerstand gegen den Bau des Hauses Gottes zum Anlass, um die Arbeit aufzugeben. Um so Zeit und Gelegenheit und auch Geld übrig zu haben, um seine eigenen Häuser zu bauen. Es ist immer gefährlich, wenn das Volk Gottes dahin kommt, die wahren Eigentumsverhältnisse aus dem Auge zu verlieren, beziehungsweise zu verwechseln. Das hat das Volk damals getan. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir das auch feststellen, hier bei uns. Ich möchte dazu einen Vers aus Lukas 16 lesen. Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Das ist die Schlussfolgerung aus dem Gleichnis mit dem ungetreuen Verwalter. Da macht der Herr uns klar, was uns wirklich gehört und was nicht. Und was uns nur zu unserer Verwaltung anvertraut ist. Wirkliches Eigentumsrecht haben wir nur an den ewigen, an den himmlischen Dingen. Die materiellen, irdischen Dinge sind im Grunde unwichtig. Die gehören uns nicht. Die haben wir vom Herrn nur zur Verwaltung bekommen, um sie für ihn zu verwalten. Ja, natürlich müssen wir auch von dem leben, was der Herr uns anvertraut hat. Und wenn wir in einem schönen Haus wohnen dürfen, dann dürfen wir das von ihm sicherlich dankbar annehmen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die richtigen Prioritäten setzen zwischen den Dingen des Herrn und unseren eigenen. Wenn wir die eigentlichen unwichtigen irdischen Dinge treu für den Herrn verwalten, erst dann segnet er uns, indem er uns die wertvollen himmlischen Dinge als unser Eigentum gibt. Es geht darum, worauf unser Herz gerichtet ist. Und deshalb heißt es auch hier im Vers 5, im zweiten Teil, richtet euer Herz auf eure Wege. Sie sollten die falschen Wege bedenken, die sie bisher gegangen waren. Sie und natürlich auch wir sollten unser Herz, nicht unser Auge, darauf richten. In Sprüche 4 heißt es, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. In unseren Herzen fallen die Entscheidungen. Wofür entscheide ich mich? Für ein konsequentes Leben mit dem Herrn? Oder wähle ich ein anderes Leben, in dem die eigenen Interessen, der Eigennutz, das persönliche Fortkommen, die persönliche Bequemlichkeit oder das persönliche Vergnügen den Vorrang hat? Je eigennütziger die Interessen sind, desto frommer wird oft argumentiert. Das habe ich oft den Eindruck, zumindest. Das Volk damals hatte falsche Entscheidungen getroffen, war falsche Wege gegangen. Sie sollten sie überdenken, und das ist hier gemeint mit der Aufforderung, richtet euer Herz auf eure Wege. Deswegen musste ihnen der Herr sagen hier in Vers 6, ihr habt viel gesät, wenig eingebracht. Ihr esset, aber nicht zur Sättigung. Ihr trinket, aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. Der Herr musste ihnen sagen, weil ihr so eigennützige Interessen habt, muss ich den Segen zurückhalten. Euer Verhalten hat euch nicht viel genutzt, trotz eures Abmühens. Und wir müssen bedenken, dass der verheißene Segen, der dem irdischen Volk unter bestimmten Bedingungen verheißen war, dass der irdische Art war, das waren das irdische Güter war. Unsere Segnungen als himmlisches Volk Gottes sind himmlisch. Das müssen wir in der Anwendung übertragen. Wenn der Herr bei uns Segen zurückhalten muss, dann betrifft das die geistlichen Dinge. Vielleicht lässt er es bei uns sogar zu, dass wir viel irdisches Vermögen, viel fremde Dinge aufhäufen. Aber dann geht es uns so, oft laufen wir Gefahr, dass es uns so ergeht, wie es im Psalm 106 heißt. Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Wenn aber in unseren Seelen Magerkeit ist, weil der Herr den Segen des Landes zurückhalten musste, weil wir nur eigennützige Interessen haben, nur mit dem Fremden beschäftigt sind und uns der Herr das Wahre nicht anvertrauen kann, dann sind wir zum Bauen am Hause Gottes ungeeignet. Dann sind in unserem Leben die Grundsätze dieses Hauses nicht zu sehen. Geschweige denn, dass wir daran arbeiten, dass diese Grundsätze auch bei anderen sichtbar werden. Dann kann der Herr kein Wohlgefallen an uns haben. Dann wird der Herr nicht durch uns verherrlicht. Denn das ist dasselbe. Dem Herrn wohlgefällig zu sein, indem man an seinem Hause baut und ihn zu verherrlichen, ist untrennbar damit verbunden. Und das scheint im hebräischen Text sogar derselbe Ausdruck zu sein. Ich denke an die Begebenheit, an das Lied in 2. Mose 15, an die Anmerkung da. wo sie am Ufer des Roten Meeres singen, da heißt es im zweiten Vers: Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Da heißt es in der Anmerkung, ihm eine Wohnung mache. Ist derselbe Ausdruck. Wenn ich die Wohnung mache, dann verherrliche ich den Herrn. Nun, auf welche Weise sollen wir denn praktisch am Hause Gottes bauen? Welche Botschaft hat der Prophet Haggai für uns heute? Er sagt im Vers 7 noch einmal: Richtet euer Herz auf eure Wege. Hier ist, glaube ich, nicht wie im 5. Vers, sind nicht die falschen Wege gemeint, die das Volk eingeschlagen hatte. Hier sind, glaube ich, die richtigen, die geraden Wege gemeint, die sie gehen sollten. Die, um es mit Psalm 23 auszudrücken, die der gute Hirte uns führen will. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das sind diese geraden Wege, die der Herr uns führen will. Wenn wir ihm folgen, dann können wir an seinem Beispiel als Mensch sehen, welche Bedeutung das Haus Gottes für ihn gehabt hat. David sagt prophetisch im Psalm 69, denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Und daran dachten auch die Jünger, als sie Zeugen davon wurden, wie der Herr die Wechsler aus dem Tempel warf, die das Haus seines Vaters zum Kaufhause machten. Steht in Johannes 2, das will ich auch kurz mal eben lesen. Ja, im 15. Vers. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen. Und die Münze der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmet dies weg von hier und machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhause. Wir müssen unsere Herzen auf unsere Wege richten, die der Herr uns vorangegangen ist. Wir müssen unsere Herzen von unserem Eigennutz und von der Sorge um unser irdisches Fortkommen abwenden. In Lukas 12 sagt der Herr, dass danach auch die Nationen trachten. Trachtet jedoch nach seinem Reiche, sagt er, und dies wird euch hinzugefügt werden. Wenn meine Herzenseinstellung nicht stimmt, dann wird es nichts mit dem Bau des Hauses Gottes. Wenn aber diese Voraussetzung erfüllt ist, wenn mein Herz auf den Weg gerichtet ist, den er mir als Beispiel vorausgegangen ist, wie baue ich denn dann? Da soll ich sicher fleißig evangelisieren, damit lebendige Steine in dieses Haus eingefügt werden. Ja, selbstverständlich, sicherlich. Das ist nötig. Evangelisieren ist nötig, ist auch nötig, ist auch wichtig. Aber unter diesem Aspekt nicht das Wichtigste. Durch den Dienst der Evangelisten werden Menschen erst für das Haus passend gemacht. Dadurch werden aus ihnen lebendige Steine, die eingefügt werden. Wir alle haben die Aufgabe, durch unser Verhalten ein Brief Christi zu sein, durch den Menschen dieser Welt überführt werden und zur Buße kommen. Wir sollten nach 2. Korinther 5 schon jede Gelegenheit nutzen, um die Menschen zu überzeugen, zu überreden: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und dennoch ist das Evangelisieren, so wichtig es auch ist, nicht die wichtigste Aufgabe für uns Gläubige. Die Schrift sagt nirgendwo, dass der Vater Evangelisten sucht, sondern sagt in Johannes 4, dass der Vater Anbeter sucht. Die Gläubigen im Hause Gottes sollen Anbeter sein, die in Geist und Wahrheit anbeten. Wenn jemand sich bekehrt, indem er das Werk des Herrn Jesus im Glauben annimmt, dann fängt die Arbeit an einem solchen jungen Gläubigen erst an. Dann muss er dahin geführt werden, dass er im Bewusstsein seiner Sohnschaft den Vater in Geist und Wahrheit anbetet. So wie wir es heute Morgen im Eingang zur ersten Stunde aufgefordert worden aus dem Galaterbrief. Das ist Bauen am Haus Gottes. Davon ist Evangelisieren erst der Anfang. Damit geht's los. Wir können nicht ermessen, was es für den Vater und den Sohn bedeutet, wenn hier von dieser Erde, die immer noch unter dem Fluch liegt, die noch im Machtbereich Satans ist, auf der der Schöpfer ans Kreuz gebracht wurde und bis heute noch immer verachtet ist, wenn von dieser Erde heute schon Anbetung aufsteigt von solchen, die das ewige Leben empfangen haben, die heute schon die Rechte des Herrn Jesus in ihrem Leben anerkennen. Steiget auf das Gebirge, Vers 8, steiget auf das Gebirge und bringet Holz herbei und baut das Haus. Hier geht es, wie gesagt, in erster Linie nicht um Evangelisation. Wir sollen Holz vom Gebirge herbeibringen, nicht Steine. Hier ist der Gedanke etwas anders als in 1. Korinther 3, wo auch unser Bauen am Haus Gottes behandelt wird. Da werden wir aufgefordert, auf der Grundlage, die die Apostel gelegt haben, mit solchen Materialien weiterzubauen, die dem Feuer des Gerichts standhalten. Da sollen wir mit Gold, Silber, kostbaren Steinen bauen und nicht mit Holz, Heu und Stroh. Hier aber sollen wir Holz vom Gebirge holen. Und das ist mit Anstrengung verbunden. Die Betonung hier, denke ich, in dem Satz, die liegt hier weniger auf dem Holz, das wir holen sollen, als vielmehr auf dem Gebirge. Steiget auf das Gebirge. Das Gebirge ist in der Schrift oft ein Hinweis auf den Ort, an dem die Gemeinschaft mit Gott gepflegt wird. Abraham pflegte die Gemeinschaft mit Gott, als er im Gebirge wohnte. Nicht in Ägypten, auch nicht im Philisterland bei Abimelech. Er hatte seinen Altar im Gebirge, und zwar zwischen Bethel und Ai. Können wir in 1. Mose 12 nachlesen, als er aus Ägypten kam. Da sollen auch wir unseren Altar haben. Einerseits Ai, den Trümmerhaufen dieser Welt vor Augen, von dem wir abgesondert sind. Und andererseits Bethel, das Haus Gottes vor Augen. Da soll unser Altar stehen. Und im Gebirge hat der Herr Jesus manche Nacht im Gebet mit seinem Vater verbracht. Im Gebirge, auf dem Sinai, wurde Mose von Gott selbst der Bau des Hauses Gottes in der Wüste erklärt. Im Gebirge, in der Stille, in Gemeinschaft mit ihm, wird uns der Herr seine Gedanken und Wünsche über das Haus Gottes erklären. Nur wenn wir auf das Gebirge steigen, werden wir selbst geeignetes Material, geeignetes Haus für das Haus Gottes werden und auch für andere zum Segen sein können, indem wir viel Holz herbeibringen. Das Holz zum Tempelbau ließ Salomo von Libanon holen. Im Tempel selbst war nichts von den behauenen Steinen zu erkennen. Die wurden mit Brettern aus Zedernholz verkleidet. Im Allerheiligsten waren sie sogar mit reinem Golde überzogen. Also wird überwiegend Zedernholz zum Tempelbau benötigt. Die Zeder ist in der Schrift ein Bild von der Größe des Menschen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Der Mensch hat auch eine natürliche Größe. Es gibt eindrucksvolle Persönlichkeiten in dieser Welt, da können wir nicht leugnen. Bei Gott aber zählen die nicht. Im Gegenteil, diese Gegen diese richtet sich der Zorn Gottes. Ich will nochmal in Jesaja aufschlagen, im 2. Kapitel. Da können wir lesen im Vers 12. Denn der Herr der Heerscharen hat einen Tag über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Und über alle Zedern des Libanon, die im Hohen und Erhabenen, und über alle Eichen Basans. Und dann weiter im Vers 17. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt, und die Hoffart des Mannes erniedrigt werden. Und der Herr wird hoch erhoben sein, er allein an jenem Tage. Und auch im Psalm 29 haben wir eine ähnliche Aussage. Da heißt es, die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Die natürliche Größe des Menschen muss vor Gott verschwinden. Und deshalb wurde im Gesetz des Aussätzigen, 4. Mose 19, auch vorgeschrieben, dass zur Reinigung auch Zedernholz benutzt wurde. Wenn die natürliche Größe des Menschen vor Gott verschwunden ist, dann wird eine andere Größe sichtbar, die auch durch die Zeder ausgedrückt ist. Psalm 92 heißt es von einem Gläubigen, dass er wie eine Zeder auf dem Libanon ist. Und im Hohen Lied, Kapitel 5, wird der Herr Jesus als Bräutigam mit einer Zeder auf dem Libanon verglichen. Das ist nicht die natürliche Größe des Menschen, sondern das, was Gott aus ihm macht. Er formt ihn in das Bild des Herrn Jesus selbst. Das Holz im Allgemeinen symbolisiert seine Menschheit. Es ist etwas, was aus der Erde gewachsen ist. Groß, stark und eindrucksvoll in den Augen Gottes kann man aber nur in Christus sein. Und nur so wird man geeignetes Material für den Tempel. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein am Tempel, ein Stein, der aus dem Felsen gehauen wurde. 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber ist der Christus. Wir sind ein Stein geworden, obwohl wir von Natur aus nur Staub waren, wie Gott das zu Adam gesagt hat. Im Heiligtum ist aber von diesem Grundmaterial der Steine nichts zu sehen, sondern da sieht man nur die Verkleidung der Steine. Die Zedernbretter kann man da sehen. Das ist die Größe des Herrn an uns, den Gläubigen. Die wird da sichtbar. Und so sind wir passend für das Heiligtum. Und was ja heute wegen des zerrissenen Vorhangs im Tempel nicht mehr vom Allerheiligsten getrennt ist. Im Allerheiligsten, dort wo nach Römer 3 der Sühnungsdeckel der Bundeslade zum Gnadenstuhl geworden ist, da sind die Zedernbretter sogar mit Gold überzogen. Da wird uns nicht nur die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Mensch gesehen, sondern da wird auch etwas gesehen von seiner göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit. So wie es die Anmerkung im Epheser 1 sagt, Vers 6, dass wir angenehm gemacht sind in dem Geliebten. Steiget auf das Gebirge, bringet Holz herbei und baut das Haus, so werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich da rein. Weshalb das, spricht der Herr, der Heerscharen, wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr laufet, ein jeder für sein eigenes Haus. Wir sollten mit Eifer das Haus Gottes weiterbauen, sodass diese Grundsätze und dass diese Kennzeichen des Hauses Gottes in unserem Leben als Gläubige sichtbar werden. Es sind nicht die Feinde. Es ist unsere falsche gesetzte Priorität zwischen den Dingen des Herrn und unseren eigenen, die das Haus Gottes durch die das Haus Gottes in unseren Tagen brachliegt. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeit der Hände. Wenn wir in der Gesinnung unseres Herrn unseren Eigennutz überwinden, dann wird der Herr reichlich segnen. Und damit er die Früchte des Landes, diese geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern wieder, wird er uns wieder genießen lassen. Dann werden wir reichlich Korn, das heißt geistliche Nahrung haben. Ebenso reichlich Most, das heißt Freude im Herrn. Auch Öl wird reichlich da sein, das heißt der Heilige Geist wird bei uns seine volle Wirkung entfalten können. Und der Herr wird sich sichtbar zu unserer Arbeit bekennen. Es lohnt sich allemal, unser Herz auf unsere Wege zu richten und heute noch mit dem Weiterbau des Hauses Gottes zu beginnen.